Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, mit euch Gottesdienst zu feiern. Bedeutet der rote Punkt, dass es an ist, oder der grüne Punkt? Der rote Punkt, seht ihr, die Kommunikation zwischen Mann und Frau ist immer noch ausbaut. Ich hätte jetzt den grünen Punkt genommen für ist an. Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Ein Hinweis zu Beginn, bevor ich kurz bete und wir einen Videoclip schauen. Ich habe kein Handout gemacht. Ich war 2 Tage jetzt in Wuppertal mit einigen von euch auf der Credo-Konferenz und habe Liebe Gottes von einer wundervollen Gemeinde empfangen und hat zeitlich nicht die Zeit, ein Handout zu machen, aber es macht auch nicht so viel Sinn, weil ich überhaupt nicht weiß, wie viel von meinem Konzept ich euch erzählen werde, weil für mich heute im Zentrum des Gottesdienstes nicht die Predigt steht, sondern das, was Gott tun möchte. So, genau. Ja, die Predigt heißt Triumph oder Trostpflaster. Habe ich genommen, also das Wort Triumph passt vom Inhalt nicht perfekt, aber weil es auch mit TR anfing, habe ich mir das ausgesucht. Die Frage, um die es heute Morgen eigentlich geht, ist Gott, unser Pastor sagt immer, dein Lenkrad oder dein Reservereifen? Ist Gott der Erste, zu dem du rennst, oder die letzte Adresse, die du kontaktierst? Welche Rolle spielt Gott? Und warum lohnt es sich, Gott diesen ersten Platz zu geben, und was bedeutet das? Ich werde auch was recht Persönliches mit euch teilen aus meiner Gottesbeziehung. Ich mache das nicht, um mir auf die Schulter zu klopfen oder euch zu sagen, wie schrecklich heilig ich bin. Ich bin genauso Mensch und Baustelle wie du, aber ich will dir einfach Mut machen, mehr zu suchen von Gott und mehr zu suchen vom Heiligen Geist. Heute spontan habe ich mich entschieden, am Anfang noch einen Videoclip einzubauen, der dauert relativ lange, und unsere fantastischen, flexiblen Präsentationsdienstleute haben das Ding bereit gemacht. Es ist ein Video von Kenneth Hagin. Wer kennt Kenneth Hagin? Wer hat schon mal ein Buch von ihm gelesen? Genau, das war dieser wundervolle Prophet Gottes, der 2003, glaube ich, verstorben ist und ein gigantisches Erbe hinterlassen hat für den Leib Christi und von dem ich eine Menge gelernt habe. Und wenn ich nur von einem Bücher mitnehmen dürfte auf eine einsame Insel neben meiner Bibel, wären das Bücher von ihm. Das ist wirklich, den schätze ich extrem hoch. Was er aber auch erlebt hat, was nicht jedem so vertraut ist, er hat extrem im Heiligen Geist gedient. Und das hat auch dazu geführt, dass Menschen, wir nennen das in christlichen Kreisen, Manifestationen des Heiligen Geistes erlebt haben. Das bedeutet, manche Menschen reagieren auf die Gegenwart des Heiligen Geistes, wenn da eine besondere Salbung freigesetzt ist, mit Weinen, mit Lachen, mit Zittern, mit Umfallen, mit wem das Wort Toronto Segen was sagt. Wir waren da in den 90ern und vor 3 Jahren zum 20-jährigen Jubiläum mit den skurrilsten, peinlichsten und bedenkenswertesten Dingen, die Menschen so tun können. Und ich wollte gerne euch so ein Video zeigen. Ich weiß, dass es bestimmt irgendjemanden gibt, der sich daran stößt oder skeptisch ist. Das war bei Jesus auch so. Mein Eindruck ist, euch damit zu konfrontieren und dann hinterher auch in der Segnungszeit darauf zu reagieren. Ich habe zwischendurch natürlich noch ein paar Gedanken. Wenn es dich abschreckt, lauf nicht gleich weg, sondern sag, Herr, hilf mir. Herr, mehr von dir. Und ja, genau, so viel von mir. Könnt ihr das Video bitte starten? Ich werde ab Minute 5 ungefähr, sagt er was man verstehen kann, auf Englisch. Und dann wäre es cool, wenn er mein Mikro anmacht, dann übersetze ich die paar Sätze, die er sagt, für alle, die es nicht verstehen. Dankeschön.
All right, we'll see what we can do here. Okay. Ha 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 ha! Okay.
Die Männer stehen da, um ihn festzuhalten, falls er fällt, falls er zu wackelig wird.
I wouldn't laugh if I was you. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. The anointing is transferable.
Die Salbung ist übertragbar.
The anointing is transferable.
Die Salbung ist übertragbar.
Amen. Same anointing, actually twice as much as Elijah had on him. Elijah, it was transferred to him.
Die doppelte Salbung ist
the anointing, the Holy Ghost is a lot like electricity.
Sie ist oft, it flows. Wie Elektrizität. Sie fließt,
but only certain circumstances.
Aber nur unter
bestimmten any metal, Umständen. Just any metal will not conduct electricity. Copper will.
Nicht jedes Metall leitet, sondern
amen.
Kupfer zum Beispiel geht das.
Now, the reason I have to get close to you, the Lord said to me,
der Grund, warum ich euch nahe kommen muss,
it's like he said, don't teach my people faith. Same voice.
He
said to me,
Glauben,
when the anointing,
sagt,
and it came on me there a while ago, is in full manifestation. It's not in full manifestation. I'd say about 60%. When you get within 3 or 4 feet of people, they'll either laugh or fall.
Wenn ich mich nähere, dann fallen viele oder fangen an zu lachen.
Now say it out loud. Thank God for the anointing. Say it again. Say it again. Well, what good is the anointing?
Wofür ist die Salbung da?
Isaiah 10, you remember?
Jesaja 10, erinnert euch?
Said the yoke shall be destroyed. About 27, right? The yoke shall be destroyed
die Salbung
because
zerbricht
of the
das Joch, steht da.
The yoke shall be destroyed.
Die Salbung zerbricht das Joch.
There are various ways of ministering. I've had people to tell me
verschiedenen Bereichen
that anointing, you see, came
erzählt,
on, they began to laugh,
dass Leute, die gelacht haben,
disappeared.
Tumore sind bei ihnen verschwunden. Geschwüre sind weggegangen.
4 or 5 couples were just about to break up. Their marriage was destroyed.
4 oder 5 Ehepaare, die gebrochen sind, sie waren kurz davor, ihre Ehe hinzuschmeißen. Dann hat die Salbung sie getroffen.
Just got close to them and the anointing got on them.
Die Salbung.
The anointing got on.
Hat sie wieder näher zusammengebracht.
The anointing got on.
Ja, okay, Amen. Ja, YouTube hat mehr. Triumph- oder Trostpflaster ist unsere Überschrift. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mit mir auf das Buch des Propheten Jesaja, das 66. Kapitel. Jesaja 66. Da sagt Gott: Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. So ein ganz spezieller Bibelvers, wo Gott sich als Mutter in Anführungszeichen. Also wir beten nicht zu, also wir sind nicht die feministischen Theologen, die diesen Weg einschlagen. Ne? Ihr versteht das richtig. Aber Gott offenbart sich hier als einer, der sein Volk trösten will. Und was bedeutet es, getröstet zu werden? Wir haben ja heute Muttertag, machen wir mal die Überleitung von dem Punkt. Also ich habe 3 Kinder, die sind mittlerweile recht groß. Und wenn die aufs Knie fallen, dann schmeißen sie sich nicht mehr heulend in meine Arme. Aber als sie kleiner waren, haben sie das gemacht. Und eins von meinen Kindern war da besonders empfänglich für, sodass der Bernd manchmal sagte, wenn das sich wehgetan hatte, Iris, geh mal woanders hin, sonst fängt er schon wieder an zu heulen. Und also es war dann immer schlimmer, wenn ich in der Nähe war, weil er die Aufmerksamkeit und den Trost so sehr genossen hat. Was kann ich tun, um das zu... Oh, das ist sehr schade. Okay. Flupp. Ja, wir lassen uns nicht ablenken, oder? Seid ihr dabei? Seid ihr schon abgelenkt durch das Video? Ihr kämpft euch gerade so da durch. Was halte ich davon? Oder ihr habt euren Stand schon fest, wie auch immer. Was bedeutet das, wenn Gott dein Tröster sein will? Oder wenn ich dich jetzt im Bistro nachher bei einer Tasse Kaffee fragen würde, wer ist dein Tröster? Wenn du schlechte Nachrichten bekommst, die fromme Antwort wissen wir alle. In der Gemeinde ist immer Jesus die richtige Antwort. Aber ich will nicht deine fromme Antwort hören. Ich will die reelle Antwort hören. Vielleicht ist sie kongruent mit der frommen Antwort. Das wäre cool. Aber vielleicht ist es sie nicht immer. Und ich würde auch sagen, obwohl ich Gott echt lieb habe und ich alles geben will und mich jeden Tag neu entscheide für Hingabe, gibt es Momente, da ist der Schokoriegel näher als das Gebet. So. Hm? Ja. Genau, sind wir mal ehrlich. Der Tröster. Wer ist mein Tröster? Wer ist meine erste Adresse? Wer ist der, dem ich meine Probleme bringe? Wer ist der, auf den ich wirklich vertraue? Ist Gott mein Kummerkasten, mein Freudenteiler, mein, ja, was auch immer? Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben in mein Büchlein, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch so ein Büchlein. Ich mag die so altmodisch aussehen, um Gedanken aufzuschreiben, die mir in meiner Zeit mit Gott einfach kommen, Bibelstellen oder Gedanken. Bei manchen Leuten beobachte ich, dass sie sich in Beziehungen flüchten. Da liest du dann auf Facebook in einer Partnerschaft mit irgendjemand, der mit Gott gar nichts am Hut hat. Und dann bin ich traurig. Die Versuchung, die vor meiner Tür dann steht und vielleicht vor deiner, ist die, Zuchtmeister zu sein, die moralische Keule rauszuholen und draufzuschlagen. Aber die hilft nicht. Die verändert auch die Person nicht, von der du vielleicht erfährst, dass sie sich in eine Beziehung geflüchtet hat und Liebe sucht, in etwas, was außerhalb von Gottes Plan ist. Also Christen sollten Christen heiraten. Amen, danke für die 2 Amen. Christen sollten Christen heiraten. Nicht in ein Joch gehen mit jemand, der einem anderen Herrn dient. Ich bin kein gutes Zeugnis für den Satz, den ich jetzt sage, weil ich war nie wirklich alleine. Ich habe meinen Mann vor fast 30 Jahren kennengelernt. Aber ich bin zutiefst von der Wahrheit dessen überzeugt. Vielleicht gibt es ein paar Singles, die das unterschreiben nach dem Gottesdienst. Dann kann ich es nochmal sagen und sagen, hey, die haben das auch unterschrieben. Es ist nicht die menschliche Gesellschaft zuerst, die deine Einsamkeit beendet. Es ist eine Lüge. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft, wir sind soziale Wesen. Die Soziologie sagt, der Mensch ist ein obligat soziales Wesen, auch wenn du zu der Sorte gehörst, die sich verkriechen möchte. Du bist von Gott eigentlich so geschaffen. Im Kern deines Wesens brauchst du Beziehungen zu Menschen und zu Gott. Und wenn du einsam bist, und Menschen können einsam sein, die verheiratet sind, Menschen können einsam sein in einer großen Gruppe von Menschen, von Freunden auf einer Party, das wirkliche Bedürfnis, was du versuchst zu stillen, kann auch dein Ehepartner, auch der beste Ehepartner nicht stillen. sondern alleine Gott. Es ist nicht die menschliche Gesellschaft zuerst, die unsere Einsamkeit beendet. Dann habe ich gelesen, gehen wir doch mal weiter, kurz poche ich auf den Bereich sexuelle Sünde bei Christen. An der Wurzel sexueller Sünde liegt oft Stolz. Sexuelle Sünde ist oft in dem Bedürfnis gegründet, sich selbst zu beweisen. Wenn Jakobus sagt, dass die Weisheit von oben zuallererst rein ist, Jakobus 3,17, impliziert er, dass sexuelle Reinheit ein fester Bestandteil dieser Weisheit ist. Mit was trösten Menschen sich noch? Wer ist wirklich dein Tröster, mein Tröster? Ist es Gott oder ist es Selbstbefriedigung, Zwangshandlungen, Putzzwang, keine Ahnung, Essen, Wutausbrüche, Anpassung an Menschen, sich verbiegen hin zu Menschen? Was ist dein Tröster? Wer ist dein Tröster? Es gibt eine Bibelstelle in dem Propheten, der nach Jesaja kommt. Könnt ihr gerne mit mir aufschlagen. Ich springe in meinem Skript und suche schnell, wo das steht. Es ist der Prophet Jeremia. Nee, der kommt vorher, ne? Jesaja, Jeremia nachher. Genau. Jeremia 2. Zweites Kapitel, ab Vers 2. Da spricht Gott, gibt dem Propheten folgenden Auftrag: Geh hin und rufe in die Ohren Jerusalems und sprich. So spricht der Herr: Ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Sprung zu Vers 5, so spricht der Herr: Was haben eure Väter denn Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichtigen nachgegangen und zunichte geworden sind? Wenn du mit Freunden gesprochen hast, wo Untreue in der Ehe war, dann ist diese Schuldfrage oft da. Was habe ich falsch gemacht? Bin ich nicht hübsch genug? War ich nicht liebevoll genug? Bin ich ein schlechter Mensch? Bin ich es nicht wert, dass man mir treu ist? Warum hat er mich verlassen? Warum hat sie mich verlassen? Das sind Fragen, die sich Menschen stellen in so einer dramatisch-traumatischen Situation. Und mich berührt, dass in der Bibel etwas steht, wo Gott sowas sagt. Wo Gott sagt: Was habe ich eigentlich falsch gemacht, dass du etwas oder jemand anderen mir vorziehst? Vers 5. Ah nee, den habe ich gelesen. Vers 7. Ich brachte euch in das fruchtbare Land, damit ihr dessen Früchte und Güter genießt. Und ihr kamt hinein und habt mein Land verunreinigt und mein Erbteil habt ihr zum Gräuel gemacht. Die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Die mit dem Gesetz umgingen, erkannten mich nicht. Die Hirten fielen von mir ab. Und die Propheten weissagten durch Baal und liefen denen nach, die nicht helfen können. Vers 11. Hat je ein Heidenvolk die Götter gewechselt, die doch nicht mal Götter sind? Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Vers 13. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Vers 32. Vergisst auch eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren Gürtel? Aber mein Volk hat mich vergessen seit unzähligen Tagen. Wie gut weißt du deinen Weg einzurichten, um Liebe zu suchen. Darum hast du dich auch an Verbrechen gewöhnt auf deinen Wegen. Dann noch aus dem nächsten Kapitel, Jeremia 3, 19 bis 22. Ich hatte zwar gedacht, ich will dir das erwünschte Land schenken, das allerschönste Erbteil der Völker. Und ich hatte auch gedacht, ihr würdet mich Vater nennen und ihr würdet euch nicht mehr von mir abwenden. Aber wie eine Frau ihrem Gefährten untreu wird, so seid ihr mir untreu geworden, Haus Israel, spricht der Herr. Vers 22, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, ich will eure Abtrünnigkeit heilen. Hat Gott Gefühle? Ja. Stell dir mal vor, sogar der Hund hat Gefühle. Habt ihr das gesehen? Auch alle, die ja keinen Hund habt. Also unsere Hunde, die träumen, die freuen sich, die haben Angst. Gott hat Zorn. Gott ist betrübt. Gott hat Freude. Gott hat Emotionen wie du und ich auch. Sie sind nicht von sündhaften Wünschen bestimmt, diese Emotionen. Sie können in die irre oder in die richtige Richtung leiten. Das ist das tricky Ding bei den Gefühlen. Aber mich berührt das, wenn Gott sagt, warum wählst du das Zweitbeste oder das Minderwertige? Warum wählst du die Zisterne? Jetzt wissen wir nicht, was eine Zisterne ist. Das ist irgend so ein Wasserbehälter, der in der Erde ist, wo man Wasser aufbewahrt hat. Wir haben Wasser ohne Ende in der Regel bei uns. Wir beschweren uns meistens über den Regen anstatt über die Dürre. Deswegen ist uns dieses Bild nicht so geläufig. Aber Gott sagt, ich bin die Quelle und ihr verlasst mich. Was gibt es Besseres als reines, frisches Quellwasser? Amen. Hast du mal auf Wasser verzichtet? Also 1991 waren wir in Mombasa, in Kenia, haben da Urlaub gemacht. Und dann ist da in der Stadt ein riesen Wasserrohr gebrochen. Was hat das für Folgen gehabt? Das glaube ich schon mal erzählt. Es kam kein Wasser mehr aus dem Hahn. Da war nichts mehr. Der Swimmingpool-Pegel sank, weil die Leute, um die Klospülung benutzen zu können, eimerweise das Poolwasser geholt haben. Die Klos, die öffentlichen im Bereich des Restaurants, die waren verstopft. Es war ekelhaft. Und was hat das Hotel gemacht? Sie haben uns eine Flasche stilles Wasser vor die Zimmertür gestellt mit einem Brief und haben gesagt, so und so sieht's aus, tut uns leid. Das hat dann dazu geführt, dass ich argwöhnisch neidisch meinen Ehemann dabei beobachtete, wie er sich mit diesem bisschen Wasser gewaschen hat und genau aufgepasst habe, dass er mir auch noch ein paar Tropfen übrig lässt. So, also es war, du, da verändern sich die Prioritäten, wenn kein Wasser da ist. Und das ist freiwillig zu machen, ist doch bescheuert. Wie auch immer. Warum tun Menschen das? Ich weiß nicht alle Antworten. Manche tun es, weil sie verletzt sind. Manche tun es, weil sie es so gelernt haben, weil es ihre Eltern genauso gemacht haben. Sie haben Liebe, Anerkennung, Bestätigung, Zuneigung da gesucht, wo man halt sucht. Andere tun es, weil sie Gott vielleicht noch nie erlebt haben. Weil sie vielleicht hier in der Gemeinde sitzen oder in irgendeiner anderen Kirche sitzen, aber so richtig geflasht worden von Gott sind sie noch nie. Ihre Gottesbeziehung ist trocken, dürre, zerbrechlich, auf Wissen aufgebaut, statt auf eine tiefe Herzensbeziehung. Ich finde das cool, dass der Manfred uns eben den Hinweis gegeben hat, dass wir heute 12-jähriges Jubiläum haben. Das ist witzig. Vielen Dank dafür. Heute vor 12 Jahren stand ich auch hier. Ich weiß sogar, was ich anhatte wegen der Fotos von unserer Einweihungsfeier. Ich habe das Jäckchen immer noch. Und es war einer der schrecklichsten Tage meines Lebens. Die ihr die Gemeindegeschichte kennt, ihr wisst das warum, weil vor den Kulissen war es schön und hinter den Kulissen war es nicht schön. Da sind auch Dinge am Zerbrechen gewesen. Aber wisst ihr, was Jesaja auch sagt? Wer Gott noch ist, nicht nur einer, der dich trösten möchte, wie eine Mutter einen trösten kann oder nur eine Mutter, eine gute Mutter einen trösten kann. Gott ist auch einer, der aus Trümmern neue Städte baut. Also bildlich betrachtet war ich maximal ein Trümmerhaufen, vielleicht auch nur noch Bröckchen oder Staub. Verzweifelt am Leben, mir den Tod herbeisehend und keine Zukunft mehr zu sehen. Mit Bürgermeister und Tralala und Lobpreis und Predigt. Aber es gab Schmerz und Spaltungstendenzen. könnt ein bisschen nachdenken, wenn ich meine Blätter sortiere, ja? Okay. Verrat an Jesus, hat mein Prediger gesagt, geschieht sogar manchmal vor dem Traualtar. Verrat an Jesus geschieht sogar manchmal vor dem Traualtar mit weißem Kleid und Kirchenglocke. Wann? Wenn jemand sich mit jemandem verbindet, mit dem er sich nicht verbinden sollte. Wenn ein Christ einen Menschen heiratet, der nicht Gott dienen will. Wo steht das in der Bibel? Frag mich nach dem Gottesdienst, ist nicht heute mein Thema. Im 1. Korintherbrief, sagt unser Pastor. Warum treffen Christen noch doofe Entscheidungen? Vielleicht, weil sie ein falsches Gottesbild haben. Weil sie nichts von Gott erwarten. Weil sie sich selbst schützen durch irgendwelche Sachen. Warum? Ja, tust du Dinge, die deinem Körper schaden, wo die Bibel sagt, der Heilige Geist wohnt da drin. Und jeder kann es sehen, das Bild ist öffentlich, irgendwo im Internet. Und es macht mich so traurig. Und ich denke, es gibt mehr. Berauscht euch nicht voll Wein, schreibt Paulus, was an die Epheser, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Mein zweiter Punkt, der erste hieß Triumph oder Trostpflaster, der zweite Punkt heißt ein ungeteiltes Herz. Die Anna hat uns das neulich in der Lobpreiszeit vorgelesen. 2. Chronik 16, Vers 9, da hat sie gelesen, dass Gott, ich habe das jetzt mal in meinen Worten hier aufgeschrieben, die Erde scannt und nach Leuten sucht, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Was ist ein ungeteiltes Herz? Ich empfinde, dass wir in einer Zeit leben, wo wir lernen, uns in Teile zu teilen. Wo wir in Ablenkungen trainiert werden. Und ich sag gar nicht, dass ich da immer stark bin. Gucke ich in Facebook oder in Instagram, bevor ich die Bibel lese? Oder nicht? Ist da eine E-Mail gekommen? Hat mir jemand eine Nachricht geschrieben? Versteht ihr dieses Hin- und Her-Gezucke? Manchmal sogar im Gottesdienst. Dann gibt's Leute, die kommen nach dem Gottesdienst und sagen mir, der hat die ganze Zeit sein Facebook gecheckt. Wie blöd ist das? Dann sage ich, ja, ist blöd. Ist eigentlich respektlos der Gemeinde gegenüber. Das Zweite, aber das Schlimmere ist, es ist respektlos Gott gegenüber. Aber bevor wir die Zuchtmeisterkeule rausholen, lass uns doch mit der Brille der Barmherzigkeit gucken und sagen, hey, du hast eine Zisterne gewählt. There's more, es gibt Wasser. Es gibt echtes, sauberes Wasser. Es gibt einen Mann, die Susan hat mich daran teilhaben lassen, der Bernd hat das neulich auf Facebook geteilt. Ist wie mit der Kirchenorgel, ne? Das Teufelswerkzeug hat man damals gesagt. Das darf nicht in die Kirche kommen, so ein Instrument, das kommt aus der Hölle, haben viele Christen damals geschimpft. Oder heute ist das Schlagzeug bei manchen noch, was verteufelt wird, witzigerweise. Ich finde das so cool. Ich stelle mir immer vor, der Teufel kriegt eins auf die Mütze, wenn der Thomas auf die Bass tritt. So, also ich sehe das völlig anders. Und unsere Gutenberg-Presse ist das Internet. Du kannst es für den Müll nutzen und dich zumüllen lassen oder für das Gute. Und die Entscheidung triffst du jeden Tag. Und ich auch, stimmt's? Ja, genau, stimmt, auch wenn nicht alle Ja gesagt haben jetzt. Das Simon Sinek. Von dem hat Susan mir was geschickt. Das ist ein Mann, der ist in einem guten Jahr geboren, 73, ist ein fantastisches Jahr, um darin geboren zu sein. Das ist ein erfolgreicher Autor, Journalist, Unternehmensberater aus New York. Soweit ich gerafft habe, kein Christ. Also wenn, dann hat das verschwiegen in den Videos, die ich bisher gesehen habe. Der sagt Sachen wie, als Kinder sind wir glücklich, wenn wir Anerkennung und Bestätigung von unseren Eltern bekommen. Als Heranwachsende verschiebt sich das und der Wunsch nach Anerkennung von Gleichaltrigen wird stark. Fast alle Alkoholiker kommen in ihrer Jugend mit Alkohol in Berührung und lernen, dass die Flasche hilft gegen Stress und soziale Ängste. Das Trinken bewirkt die Freisetzung von Dopamin. Wenn heute das Smartphone eines Heranwachsenden piept, brummt oder sonst wie anzeigt, dass eine Nachricht eingegangen, ein Like vergeben wurde oder eine WhatsApp eintraf, geschieht genau das Gleiche. Dopamin wird freigesetzt. Das Smartphone ist zum Suchtmittel geworden. So wächst gerade eine ganze Generation heran, die lernt, dass ihr Selbstwertgefühl und die Möglichkeit, Probleme zu bewältigen, von einem elektronischen Gerät kommt. Anstatt von einem anderen Menschen oder sogar von Gott. Leute werden unglücklich, wenn sie Follower verlieren, und happy sind sie, wenn sie neue Facebook-Freunde dazugewinnen. Wenn sie niedergeschlagen sind, versenden sie 10 SMS und hoffen, dass wenigstens eine Rückmeldung kommt. Menschen laufen ständig mit diesem Teil in der Hand rum. Wenn sie miteinander am Tisch sitzen, schreiben sie sich Nachrichten mit Menschen, die nicht an diesem Tisch sitzen, anstatt sich miteinander zu unterhalten. Ah ja, jetzt, ja. Schreibt doch ein bisschen leserlicher, wenn er mir während der Predigt Nachrichten schickt. Es geht sogar auf Papier. Wie cool ist das denn? Okay, lassen wir das mal dabei. Ihr könnt euch ja da selber noch ein bisschen fortsetzen. Und ich komme zu Punkt 3 und lese euch noch kurz was aus dem Buch. Und dann möchte ich gerne praktisch werden. Der Punkt 3 heißt, meine Liebe zum Heiligen Geist. Und ich möchte mich heute outen als jemand, du kannst noch ein bisschen sitzen bleiben, aber ich schaue dich noch mal an. danke. Ich bin süchtig. Ich bin definitiv süchtig nach dem Heiligen Geist. Definitiv. Vor 7 Jahren haben 2 Menschen diese Gemeinde verlassen, weil sie der irrigen Auffassung wurden, dass die Geistesgaben, das Beten in neuen Sprachen von unten sind, vom Feind des Volkes Gottes, vom Feind Gottes. Und das hat mich so traurig gemacht, und ich erinnere mich an ein 3-stündiges Gespräch, was wir hatten zu 5 bei uns im Büro, und ich habe geheult, weil in dem Moment mir quasi meine eigene Geschichte, meine eigene Liebesgeschichte mit Gott, dem Heiligen Geist, wie ein innerer Film vor meinem Auge ablief. Von meiner Geistestaufe, von Bekehrung, Geistestaufe angefangen, bis zu bestimmten Erlebnissen, die ich an verschiedenen Orten auf dieser Welt machen durfte mit Gott, dem Heiligen Geist. Und ich dachte, never ever würde ich das missen wollen. Niemals würde ich mir die Straße zubauen wollen. Und D.L. Moody, das ist ein Zitat, das steht auch irgendwo hier in meinem Buch, das suche ich jetzt nicht, ich versuche es zu zitieren, sagte, wenn du versuchst, ein Leben als Christ zu führen ohne den Heiligen Geist, das ist wie wenn du versuchst, ohne Lungen zu atmen. Also es ist absurd, ist, was er sagt. Und viele Christen haben diese Beziehung zum Heiligen Geist nicht. Muss man dann so ausrasten wie die? Nee, aber es kann passieren. Für die Skeptiker, ich habe eine wissenschaftliche Betrachtung, und es gibt ein Buch, da hat der John Arnott, der Pastor dieser Gemeinde in Toronto, über die Manifestation, it's in English only, I'm sorry, es ist nur auf Englisch da, tut mir leid, über Manifestationen und warum muss der ganze Kram denn sein. Und er berichtet unter anderem von einer Frau, einer Wissenschaftlerin und Soziologin, die Menschen befragt hat, ich brauche heute echt viel Hilfe, die Menschen befragt hat, was sie denn erlebt haben, konkret Menschen, die im Geist umgefallen sind. Ne, vielleicht habt ihr das erlebt, oder hier, die haben gezuckt und sind teils gefallen. Und ja, er sagt in einem Stück dieses Buches, warum müssen Leute umfallen? Warum ist das so? Und er schreibt, ich fragte den Herrn diese Fragen und ich empfinde oder glaube, dass er Folgendes mir geantwortet hat. Wenn Menschen unter der Kraft fallen, werden zwei, also es steht auf Englisch, deswegen rede ich so holprig, werden 2 Baustellen des menschlichen Herzens bearbeitet. Das eine ist Angst und das andere ist Stolz. Die Angst sagt, ich will die Kontrolle nicht verlieren. Ich will nicht meine Bequemlichkeitszone verlassen und ich weiß ja nicht, was passiert. Der Stolz sagt, ich mache das mit Sicherheit nicht. So will ich nicht aussehen vor allen Leuten. Beide diese Einstellungen halten uns davon ab, die Fülle von Gottes Gegenwart zu erleben. Und es sind Haltungen, die Gott nicht möchte, dass du sie hast. Du entscheidest, ob du dich für oder gegen Gottes Gedanken in dem Bereich entscheidest. Gott möchte, dass wir an einen Ort kommen innerlich, wo wir ihm vertrauen und sagen, Gott, was immer du tun willst, ist für mich in Ordnung. Denk an Jesus. Jesus hat sich entsetzlich gedemütigt und sich schrecklichen Sachen ausgesetzt, damit wir erlöst sein können. Okay, jetzt zu der Studie, ein kleiner Sprung. Diese Frau, die die Studie machte, hat circa 1000 Menschen als, als Gruppe rausselektiert durch ein Auswahlverfahren, sodass man, nicht nur Frauen, nicht nur Männer, wie man das halt in der Wissenschaft macht, um eine ordentliche Repräsentativgruppe zu haben. Gibt dafür ein Fachwort, das mir jetzt nicht einfällt. Ja, genau. Und sie hat dann die Leute gefragt, was ist mit dir passiert, seit Gott dich so machtvoll berührt hat und du in seiner Gegenwart warst auf diese Weise. Das Ergebnis der Umfrage war dann folgendes. 92% der Menschen bezeugten, dass sie danach mehr in Jesus verliebt waren, als sie es jemals in ihrem ganzen christlichen Leben zuvor waren. Das zweithäufigste Ergebnis der Untersuchung war, 82% der Menschen haben das erwähnt, dass sie mehr motiviert und begeistert darüber waren, Zeugnis zu geben von Jesus mit ihrer Familie und ihren Freunden. Hier waren auch sie leidenschaftlicher als jemals zuvor. Menschen haben diese Manifestationen oft kritisiert, sie seien dämonisch. Aber wenn das Ergebnis dieses dämonischen Handelns das ist, dass du Jesus mehr liebst und mehr Zeugnis geben willst, klingt es nicht unbedingt so sehr, als ob der Teufel das verursacht hat. Wenn ich es vorher hätte schätzen sollen, hätte ich gesagt, schreibt John Arnold, dass vielleicht 60% der Menschen gesagt hätten, bin ich sicher, was mit mir passiert ist. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Die überwältigende Mehrheit der Menschen, die das erlebt hatten, waren sich sehr bewusst der Tatsache, dass sie in extremer Weise näher zu Gott gezogen worden waren. Dann, nicht jeder reagiert so. Und das ist auch in Ordnung. Weil es ist nicht wichtig, ob du fällst, lachst, zuckst, heulst, krampfst oder irgendwas tust, wenn der Heilige Geist dich berührt und dein Körper reagiert, sondern es ist wichtig, was mit deinem inneren Menschen passiert. John Arnott hat herausgefunden, dass... Genau, hier ist... Durch die Jahre habe ich viele tausende Menschen beobachtet, für die gebetet wurde. Und es wurde offensichtlich, dass ungefähr ein Drittel aller Menschen eine solche Berührung von Gott ganz leicht empfängt. Ein weiteres Drittel braucht eine Weile, im Gebet so eingeweicht zu werden, um etwas von Gott zu empfangen. Und ein weiteres Drittel hat es sehr schwer oder sie empfangen gar nicht auf diese Weise. Witzigerweise ist der Chef, der Hauptpastor dieser Gemeinde, die diese Erneuerungsbewegung in den 90ern erlebt hat und bis heute noch erlebt, einer, der eigentlich fast nie umgefallen ist und auf diese Weise reagiert hat. Seine Frau, die brauchtest du nur mit dem Finger antippen, dann ist sie schon weggeflogen. So, was sagt uns das? Es ist nicht die Manifestation, es ist nicht das, was bedeutungsvoll ist. Aber wir dürfen Gott nicht... in eine Box stecken und sagen, das darfst du und das darfst du nicht. Also ich habe mich entschieden und entscheide mich immer wieder neu. Ich mache mich lieber zum Affen und ich sehe total bescheuert aus. Mir schwimmt die Schminke weg und ich zucke, als dass ich etwas verpasse, was der Heilige Geist mir geben möchte. Also das ist meine Entscheidung. Was du machst, ist dein Ding. Er fügt noch hinzu, wenn du jemand bist, der nicht so reagiert, sei ganz getrost, es ist nichts verkehrt an dir. Das ist einfach ganz verschieden. Die Bibel sagt etwas Interessantes in Lukas 10, Vers 21. Genau, das ist da, wo du immer zitierst, dass dir alles untertan ist und alle Macht des Feindes dir nichts schaden kann. Zwei Verse weiter steht, zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, und so weiter. Ich habe das studiert, was da steht. Jesus frohlockte im Geist. Dieses altmodische Wort überliest du ja. Aber ich stelle mir vor, dass Jesus ausgerastet ist vor Freude im Heiligen Geist. Weil andere Übersetzungen geben das nicht so moderat und diskret und dezent deutsch wieder. Die sagen, er war überfließend, er ist, ja, er jubelte im Geist, sagt eine Übersetzung. Die Bibel sagt in Lukas 11, wenn nun wir, die wir böse sind, unseren Kindern gute Gaben zu geben, verstehen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Manche sagen, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Ich würde das nicht mehr unterschreiben. Aber es gibt Dinge in der Bibel und auch Dinge, die ich erlebt habe, die extrem kraftvoll waren. Die, ich weiß nicht, das war irgendwie anders. Aber es war schön, es war nicht ja, in negativer Weise anders. Die Bibel sagt in Jakobus 4, unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Das Reich Gottes, Römer 14, ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Apostelgeschichte 4, da gab es ein Erdbeben, als sie gebebt haben. Und Hebräer 2 ist mein letzter Bibelvers. Vielleicht der letzte, na, mal gucken. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern. Und jetzt kommt das, was ich heute betone, und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Es steht in manchen Bibelstellen von Jesus und von anderen, sie waren voll des Heiligen Geistes. Was heißt das, wenn jemand voll des Heiligen Geistes ist? Das heißt, es kann auch jemand leer sein, es kann auch jemand halb voll sein, es kann auch jemand 30% oder 70% haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, und es ist mir auch schnurzegal, was du machst. Ich bin entschieden, alles mitzunehmen. Und ich habe schon die bescheuertsten Sachen erlebt. Ich habe schon gezuckt, bin schon gehüpft, ich habe schon geheult, ich habe schon gelacht, ich habe mich so zusammengezogen. Und liebes Kind Gottes, du musst das nicht produzieren, um deine Geschwister zu beeindrucken. Das ist dann die kranke Seite auf dem anderen Ende von der Palette. Wenn es passiert, gib dich ihm hin. Aber wenn du einer bist, der still empfängt, dann sei doch locker und empfang still. Das ist wundervoll, so verschiedenartig zu sein. Jetzt habe ich noch einen Videoclip euch mitgebracht, der dauert, keine Sorge, keine so langen Minuten, der dauert 34 Sekunden. Und das ist jetzt fast ein Jahr her. Wenn jemand für mich betet, was in der Gemeinde hier ja nie geschieht, weil immer ich für die anderen bete, dann falle ich eigentlich immer um. Und ich erlebe ganz viele Dinge mit Gott, dem Heiligen Geist, auf dem Boden und habe einige Schlüsselerlebnisse auf meinem Weg und einiges Reden Gottes auf der Erde empfangen. So ist das bei mir. Also der Bernd steht dann immer und ich mache plomm. Und wir sind beide happy dabei. Mittlerweile sind wir völlig relaxed. Jeder so. Und vor einem Jahr waren wir auf einer Konferenz in Lüdenscheid, Burning Hearts. Wer war dabei? Yay. 40 Jahre FCJG Lüdenscheid, der Walter, der gute alte, ehemalige Junkie und heute heißer Evangelist, hat gefeiert und hat eine Konferenz gemacht und wir waren dabei. Und dann gab's freundlicherweise einen extra Teil für Leiter. Da durften Bernd und ich sein. Und da hat einer seiner Mitarbeiter oder der Walter uns gefilmt, als wir gerade die Kraft Gottes erlebt haben und hat das dann einfach in YouTube gesetzt. Also ich wusste gar nicht, dass ich da als YouTube-Video bin, wie Gott mich ausnockt. Aber ich dachte, wenn es eh schon im Internet ist und ich war nicht sauer, habe ich gedacht, dann kann ich es euch auch zeigen. Warum zeige ich euch das? Nicht um mich irgendwie hervorzuheben, sondern um dir zu zeigen, Gott, der Heilige Geist ist real. Gott, der Heilige Geist ist hier. Und ich habe die ganze Woche dafür gebetet. Es war mir eine Last, dass Gott dich heute so richtig toucht. Vielleicht verstehst du felsenfest und empfängst tiefen Frieden. Ich weiß es nicht. Wir werden gleich beten und Gott einladen. Aber eins weiß ich, dass mein Herz sich danach sehnt, dass wir alle miteinander mehr von Gott schmecken, dass wir uns mehr in Gott verlieben, dass die, die noch an der Shisha nuckeln oder in Beziehungen suchen, dass die so geflasht werden, dass sie denken, lass den Scheißdreck doch weg. Ich habe doch was viel Besseres. Ich habe die Quelle lebendigen Wassers. Ich muss mir keine Zisterne buddeln. Okay, ihr seht also das Video. Ich bin die mit der, seht mich nicht so richtig gut, mit der orange lachsfarbenen Strickjacke. Links von mir ist Herr Daniel Exler, rechts euer Pastor, der ist am Zittern. Ja, schaut's euch einfach kurz an. Okay.
Lord. Let your fire come, let your power come, Lord. In Jesus' name, Lord. Bless you, God. Bless you, God. More God. More Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. More God. More Lord. Fill it up, God. Fill it up. Lift your hands, God. Lift your hands.
Lass uns bitte miteinander aufstehen. Vater Gott, ich danke dir für den Heiligen Geist, den du uns an Pfingsten gegeben hast. Ich danke dir, Gott, dass du der bist, der gesagt hat in Jesaja, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich danke dir, dass du der bist, der gesagt hat, wenn ihr euch mir nähert, dann nähere ich mich zu euch. Ich danke dir, dass du heute hier bist und Menschen retten möchtest. Und bevor wir weitergehen, möchte ich ein kurzes Gebet der Hingabe an Jesus Christus vorbeten und lade dich ein, das einfach mitzusprechen. Wenn du die Entscheidung, Christus zu folgen, schon mal getroffen hast, tut es nicht weh, die Worte ein weiteres Mal nachzusprechen. So lade ich euch ein, betet mit mir. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich Menschen verletzt habe oder dich verletzt habe durch Sünde. Reinige mich, mach mich völlig neu und berühre mich auch heute mit dem Heiligen Geist. Erfüll mich mit dieser Kraft und lehr mich, was es heißt, dir nachzufolgen. Amen. Amen. Und wenn du das zum ersten Mal heute gebetet hast, dann möchte ich dich einladen, gleich zum Wolfgang zu gehen, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir Lieder singen für Gott und ja, dir einfach noch ein kurzes Gebet abzuholen. Schließ doch deine Augen und wenn du mehr willst von Gott, dann leg deine Hand auf dein Herz. Und lad ihn einfach ein, in deinen Worten dich zu berühren. Halleluja, ich danke dir, Gott. Ich danke dir, Gott, dass du mit jedem ganz persönlich umgehst. Und Gott, ich mache mich jetzt zur Stimme von uns allen. Und wenn das dein Herzenswunsch ist, dann sag doch innerlich Amen oder Ja, Gott, dazu. Gott, ich gebe dir jetzt alle Angst, die ich empfinde. Alle Sorgen, die mich niederdrücken wollen. Auch die Sorge, Kontrolle zu verlieren oder Dinge mit dir zu erleben, die ungewohnt sind, die ungewöhnlich sind, die schräg sind. Gott, ich gebe dir auch meinen Stolz. Ich will in aller Demut zu dir heute Morgen sagen, einmal mehr oder zum ersten Mal. Gott, ich will alles, was du für mich hast. Gott, ich will alles, was du für mich hast. Ich brauche, dass du mich veränderst. Ich brauche, dass du mir Kraft gibst. Und ich wünsche mir so sehr eine Berührung von dir, Heiliger Geist. Ich will dich nicht in eine Schublade von Erwartung stecken, zu sagen, so muss es sein, so muss es sich anfühlen, sondern ich will mich dir hingeben. Ich will einfach sagen, komm, Feuer Gottes, wundervolles Feuer Gottes, Geist Gottes, komm. Halleluja, komm. Komm und berühre uns, komm. Küss die Tränen weg, Heiliger Geist. Mach die verwundeten Herzen heil. Herr, du sagst in Jeremia 2, dass du die Abtrünnigen einlädst, zu dir zurückzukommen und dass du sie heilen willst. Gott, wir danken dir, dass immer noch Gnadenzeit ist und dass du das auch heute tust, dass du Menschen zu dir zurückrufst, nach Hause rufst, in deine Arme rufst. Halleluja, danke, Herr. Und Gemeinde, ich lade dich und euch ein, dass wir jetzt Gott ganz heftig anbeten. Wenn du das nicht möchtest, dann geh ganz dezent und leise. Wir haben vielleicht ein offenes Ende, das weiß ich nicht genau. Dann schlüpf einfach raus nach unten. Aber wenn du mehr möchtest von Gott, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Und wir haben ein paar Beter vorbereitet und wir möchten euch gerne segnen. Wir werden euch die Hände auflegen, wir werden keine tiefen Gespräche führen, wir werden einfach für euch beten und euch segnen. Und der Rest, bleib einfach vor Gott. Okay, kein offenes Ende. So, wenn du alles mitnehmen willst, verpass nicht den Videoclip des Pastors am Ende. Okay, ist jemand da? Sonst stelle ich mich hier vorne hin. Lass von denen für mich beten. Da bin ich völlig hemmungslos. Ich nehme alles mit. Aber wenn du da bist, dann komm und lass uns Gott begegnen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten, Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs ein- bis zweimal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.